Und nun der I-Punkt mit Jürgen Knorr.
Und Steffen Grüttchen, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Auch heute wieder ein Rückblick auf die Geschichte des Bürgerfunks in Wesel. Wir sind zum Beispiel unterwegs im Naturschutzgebiet Schwarzes Wasser bei der Bürgerbus-Initiative in Meerhoog und erinnern an einen Weseler Ehrenbürger.
Bürgerfunk, näher dran.
Rückblick 30 Jahre Bürgerfunk. Bei unserem Rückblick, da schauen wir ja oft zurück und kramen für Sie im Archiv. Zu Beginn, da wollen wir aber auch ein aktuelles Thema aufgreifen. Ernest Kohlmann, seit 2016 Ehrenbürger der Stadt Wesel, ist am 11. Januar 2021 in London verstorben, im Alter von 94 Jahren. Ernest Kohlmann war jüdischen Glaubens und Sohn dieser Stadt. 2018 entstand ein Film über Ernest Kohlmann, der Titel Ernest Kohlmann – Erinnern gegen das Vergessen. Wir vom I-Punkt waren bei der Filmpremiere 2018 im Ratssaal der Stadt Wesel mit dabei. Ein Thema in dem Film? Ernest Kohlmanns Ausreise nach England.
Ernest Kohlmann selbst hatte Glück und konnte als Jugendlicher Anfang 1939 mit einem der sogenannten Kindertransporte nach England emigrieren. Seine Eltern sowie die ältere Schwester Margit hingegen wurden am 4. Dezember 1941 nach Riga deportiert, zunächst in ein Ghetto, später in ein Konzentrationslager.
Die Aufnahme entstand während der Filmpremiere. Ernest Kohlmann war noch jung, als er Wesel mit einem Kindertransport verlassen hatte. Wie blickt er zurück auf das Jahr 1939? Die folgende Filmsequenz wurde uns zur Verfügung gestellt vom Stadtarchiv Wesel.
Damals war ich 12 und es wurde auch geschrieben, ich glaube, das ist nicht geschrieben, das wurde uns gesagt, dass man nicht älter als 16 Jahre alt soll und dass man dahin kommt, ohne Eltern, ohne Verwandten oder Geschwister, Freunde, was auch immer. Nur als alleinständiges Kind, Junge oder Mädchen, dass in Wirklichkeit es so war, wenn wir in England angekommen sind, ohne solche Eltern und so weiter, wurde man ein Waisenkind. Natürlich hat man das nicht so gesehen zur Zeit. Das war natürlich die Auswanderung und das von zu Hause weg sein.
Der Film über Ernest Coleman, er soll informieren, auch mit einer Botschaft, sagte Wesels Bürgermeisterin Ulrike Westkamp nach der Filmpremiere 2018.
Der Film heißt Ernest Coleman, Erinnern gegen das Vergessen. Und Ernest Coleman stellt in dem Film ausführlich sein Leben dar und vor allen Dingen sein Anliegen. Er ist in den letzten Jahrzehnten über 30 Mal in seine Geburtsstadt Wesel zurückgekehrt, um aufzuklären, insbesondere junge Menschen aufzuklären, über die Gräueltaten des Nationalsozialismus.
Erinnerungsarbeit über das Leben jüdischer Menschen in Wesel. Das ist eines der Anliegen des christlich-jüdischen Freundeskreises Wesel. 2019 haben wir mit Wolfgang Jung gesprochen, dem Vorsitzenden des Vereins. Auch er kannte Ernest Coleman.
Der christlich-jüdische Freundeskreis ist ein Zusammenschluss von Weseler Bürgerinnen und Bürgern, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Erinnerung an die Vertreibung und Ermordung der Juden in dieser Stadt, aber auch in diesem Land, nicht zu vergessen und dazu beizutragen, dass sich auch nachfolgende Generationen daran erinnern werden.
Der I-Punkt erinnerte an Wesels Ehrenbürger Ernest Coleman, der am 11. Januar 2021 im Alter von 94 Jahren in London verstorben ist.
Bürgerfunk, Radio aus nächster Nähe.
Why?
Travis, Why Does It Always Rain On Me? Frontmann Fran Healy hat den Song in Israel geschrieben, während eines Urlaubs. Vorhin haben wir uns an Ernest Coleman erinnert, den Weseler Ehrenbürger. Ernest Coleman war jüdischen Glaubens. In Wesel gibt es auch heute noch Orte, an denen an jüdische Menschen in der Stadt gedacht wird, wie Jürgen Knorr 2007 berichtete.
Heute mal wieder ein wenig Heimatkunde, zum Beispiel etwas über zwei Friedhöfe, die kaum bekannt sind, die in einem regelrechten Dornröschenschlaf liegen. Und das liegt natürlich auch daran, dass es alte jüdische Friedhöfe sind. Einer, der älteste, liegt total im Verborgenen. Er wurde zum ersten Mal im Jahr 1732 belegt, glaubt man den wenigen Grabsteinen, die noch vorhanden sind. Er liegt an der Esplanade dermaßen versteckt, dass er nur wenigen bekannt ist, obwohl draußen vor dem privaten Grundstück, über welches er erreichbar ist, ein Gedenkstein mit einer Bronzetafel auf ihn hinweist. Stadtarchivar Dr. Martin Wilhelm Röhlen.
Der Friedhof ist im 19. Jahrhundert bei der Errichtung des zweiten jüngeren Friedhofes geschlossen worden. Das heißt, er wurde nicht mehr belegt. Jüdische Friedhöfe werden nicht einfach aufgelöst, sondern sie lässt man ruhen, weil diese Grabstätten eigentlich auf ewig sind. Dieser Friedhof lag außerhalb, was man gerne machte, damit man eben solche Belegungsprobleme, sprich Umlegungsprobleme nicht hat und möglichst in einem Wüstland ist. Man lag also in der Festung drin, in einer Lünette und hatte dadurch eigentlich keine Probleme mit irgendwelchen Nachbarn. Und aus diesem Grunde ist nach der Aufhebung der Festung, dieser Friedhof war noch da und ist einfach nicht vergeben worden. Das heißt, dieser Friedhof hatte weiterhin Bestand, ist dann quasi von Privatbesitz umgeben gewesen, hat er dann auch seine Ruhe gehabt. Und das ist bis heute so, dass dieses Gelände ist ja von Privatbesitz umgeben.
Diese Ruhe wird auch weiterhin gewahrt, weil das Betreten nur mit der Einwilligung eines Nachbarn möglich ist. Denn der Zugang kann nur über ein privates Grundstück erfolgen. Zu sehen gibt es ohnehin nichts Spektakuläres, es sei denn, dass man sich für die hebräischen Inschriften der alten und verwitterten etwa 25 Grabsteine aus Sandstein, Granit oder Marmor interessiert. Und so verfällt der Friedhof langsam, aber stetig der Natur, was auch mit dem jüdischen Glauben zu tun hat.
Das ist in der Tat so. Es gibt natürlich jüdische Organisationen, die sich darum kümmern und solche Sachen liegen und sind heute denkmalgeschützt und werden auch weiterhin verfallen. Das ist aber auch im Sinne des Erfinders. Das heißt, es gibt nichts Ewiges in der Hinsicht. Es gibt nur eben eine ewige Belegung. Das heißt also, die Knochen sind bis zum jüngsten Tage eben dort, so wie das auch bei den Christen in verschiedenen Friedhofsanlagen, zum Beispiel in diesen Kirchengräbern. Also dass eben Bischöfe oder die Adligen oder auch bestimmte Leute sich ein ewiges Grab ausbedungen haben, um dann eben am jüngsten Tage aus diesem Grabe aufzuerstehen. Ansonsten war bei den Christen eine Mehrfachbelegung üblich. Das heißt also auch, dass dann die alten Gräber ausgeräumt wurden und die neuen Gräber dann eben auf den alten kamen und die Knochen, die man gefunden hat, wurden dann eben übertragen in ein Beinhaus. Das ist bei den Juden eben nicht üblich.
Neben dem versteckten alten Friedhof an der Esplanade gibt es noch einen zweiten jüdischen Friedhof, der zugänglich und von außen einsehbar ist. Er liegt am Ostglasis und ist sowohl von Häusern als auch von einer relativ niedrigen Mauer umgeben, an der eine bronzene Gedenktafel an die jüdischen Opfer des NS-Regimes erinnert. 11 ausgerichtete Gräberreihen mit rund 100 Grabsteinen erinnern an die hier seit 1881 beigesetzten jüdischen Mitbürgern. Er wird seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr genutzt. Der Grund ist recht einfach, wie Stadtarchivar Dr. Martin Wilhelm Röhlen erklärt.
Soviel ich weiß, wird er nicht mehr belegt, weil es eben hier keine Juden mehr gibt. Das heißt, der Friedhof ist ja eigentlich begründet worden als in Ablösung des alten Friedhofes in der Festung, als man im frühen 19. Jahrhundert die Grabstätten vor die Stadt verlegte. Da wurde eine große Fläche an der Kaspar-Bauer-Straße für angelegt, als Friedhofsgelände, und die wurde aufgeteilt auf die katholische Kirche, auf die evangelische Kirche, auf Teil wurde Militärfriedhof und ein Teil wurde für die Juden freigehalten. Und dieser Teil, ich weiß nicht, ob der voll ist, ich weiß es nicht, aber ich schätze mal, die Belegung wird nicht mehr erfolgen, weil eben die Juden in den Wesel nicht mehr da sind.
Die Beschriftung der Grabsteine ist in der Regel hebräisch. Ist das durch irgendetwas begründet, durch den Glauben?
Die Sprache des Glaubens ist hebräisch und die Sprüche, die dort auf den Grabsteinen sind, sind in der Regel Sprüche aus der Bibel. Und es ist nur natürlich, dass die Leute natürlich in der Sprache ihres Glaubens geschrieben haben. Das hat sich natürlich im 19. Jahrhundert geändert. Das heißt also, wenn man auf den neueren Friedhof geht, gibt es eben irgendwann einen Wechsel hin zum deutschsprachigen Grabinschriften.
Bürgerfunk. Lokales bei uns. Bürgerfunk, mein Radio.
You made me love you out of
der i-Punkt-Rückblick 30 Jahre Bürgerfunk. Wer beim oder für das Radio arbeitet, der liebt wahrscheinlich solche Ausflüge, wenn's rausgeht in die Natur. Wir vom Bürgerfunk sprechen da aus Erfahrung. 2013 beschäftigte sich Jürgen Knorr hier in der Sendung mit dem Naturschutzgebiet Schwarzes Wasser im Diersforter Wald. Er ist für eine Reportage hingefahren, hatte Eindrücke gesammelt und seinen Wecker ungewöhnlich früh gestellt.
Ich habe mich mit dem Diplombiologen Wilhelm Itchesthorst morgens auf den rund 6,5 Kilometer langen Rundwanderweg begeben und habe dabei eine Menge über dieses dunkel daliegende Gewässer im Wald erfahren. Zunächst geht es vom kleinen Parkplatz einige hundert Meter durch einen Mischwald, bis wir eine große Infotafel sehen, welche das dahinterliegende Schwarze Wasser und seine Entstehungsgeschichte beschreibt. Eine friedliche Ruhe umgibt uns. Ein paar Jogger laufen uns schwitzend entgegen. Eine einzige Spaziergängerin genießt die Ruhe, die hier in der Woche meist herrscht.
Herr Itchesthorst, jetzt stehen wir hier am Schwarzen Wasser. Wie ist das Schwarze Wasser eigentlich entstanden?
Man geht davon aus, dass das Schwarze Wasser am Ende der letzten Eiszeit entstanden ist, also vielleicht vor knapp 10.000 Jahren, als hier aus der Rheinaue große Mengen Sand ausgeweht worden sind. Und man sieht ja auch hier in der Umgebung die Hügel, das sind also echte Flugsanddünen. Und in den Mulden dazwischen hat sich dann Wasser angesammelt. Entweder ist das Wasser wie hier am Schwarzen Wasser offen geblieben oder eben stark verlandet und zu Mooren aufgewachsen.
Hat das Schwarze Wasser daher auch diese Färbung oder wo kommt das Schwarze Wasser im Sinne des Wortes her?
Ja, das hat tatsächlich was mit der Vermoorung zu tun. Wir stehen ja jetzt gerade hier am östlichen Ende des Schwarzen Wassers und da kann man sehr gut erkennen, dass hier Teile des Gewässers verlandet sind, eben auch durch eine Moorbildung. Und der Torf, der sich hier entwickelt hat, besteht aus Huminstoffen, auch sauren Huminstoffen, den sogenannten Huminsäuren. Und die sind halt braun gefärbt. Und diese Stoffe lösen sich hier im Gewässer und geben dem Wasser eine leichte braune Färbung. Aber wenn man jetzt von oben auf das gesamte Gewässer schaut, sieht es also dunkel aus, dunkelbraun bis schwarz. Daher stammt auch der Name.
Der Verdacht liegt ja nahe, dass in einem Gewässer auch Fische sind. Wie sieht das hier am Schwarzen Wasser aus? Gibt es so etwas, Fische oder?
Ja, da muss ich jetzt etwas weiter ausholen. Einerseits haben wir hier ja die Dünen und andererseits aber auch noch ein ganz wichtiges Element im Untergrund, nämlich Lehmschichten. Das sind Lehmschichten, die von dem eiszeitlichen Rhein stammen, als der Rhein hier noch bis hier oben hin sein Überschwemmungsbett hatte. Da haben sich in Rinnen also auch solche Lehme abgelagert. Die wirken also sozusagen als Staukörper. Und das Gewässer hier, das Schwarze Wasser, hat überhaupt keinen Anschluss zum tieferen Grundwasser, sondern wird allein vom Niederschlagswasser gespeist. Und die Sande sind auch hier, die ganze Umgebung ist sehr kalkarm. Das heißt, wir haben hier eben auch saure Verhältnisse im Boden, in der Umgebung und das wirkt sich auch auf das Schwarze Wasser aus. Und die Vermoorung tut noch ihr Übriges. Das führt auch noch zu einer weiteren Versauerung. Das heißt, wir haben hier sehr niedrige pH-Werte, die zum Teil unter 4 liegen, unter pH 4. Und das ist also ein Lebensraum, der eigentlich für Fische nicht geeignet ist.
Also Angeln und Keschen gibt es hier sowieso nicht. Ist ja auch Naturschutzgebiet, aber es wäre auch nichts rauszuholen.
Nein, es ist für einen Angler absolut nicht lohnenswert, das hier zu versuchen. Man müsste das Gewässer also mit technischen Mitteln sehr stark verändern, aber ich denke, der Zug ist abgefahren. Das Schwarze Wasser ist auch schon seit 1936 Naturschutzgebiet.
Bürgerfunk, Lokales bei uns.
Du stehst wieder hart am Abgrund, stehst mal wieder neben dir. Völlig down und fast am Ende, aus dem Frühstück schon ein Bier. Hängst schlaff in deinem Sofa, mit dem Glas in deiner Hand. Denkst zurück an das, was früher war, an den Tag, als sie verschwand. Pack dein Herz in einen Koffer, schnall die Gitarre oben drauf. Schnapp dir deine alte Harley, dreh den Ofen mal richtig auf. Denk an morgen, leb dein Leben. Junge, mach's dir nicht so schwer. Fang doch einfach ganz von vorne an. Nimm dir alles und noch mehr. heute tausend Kneipen, tausend Sterne schon gesehen. Falsche Freunde, schlechter Whisky, konnte es manchmal nicht mehr stehen. Häng den Frust an einen Nagel, hey, vergiss ihr blondes Haar. Steh auf, gib Gas, lass dich nicht gehen, mach deine Halle klar. Pack dein Herz in einen Koffer, schnall die Gitarre oben drauf. Schnapp dir deine alte Harley, dreh den Ofen mal richtig auf. Denk an morgen, leb dein Leben, Junge, mach's dir nicht so schwer. Fang doch einfach ganz von vorne an, nimm dir alles und noch mehr.
Sie hören den i-Punkt-Rückblick 30 Jahre Bürgerfunk. Wenn Bürger sich engagieren und aktiv werden und etwas für ihren Ort, ihre Mitmenschen tun, dann hören wir vom Bürgerfunk gerne zu und lassen uns die Initiativen erklären. Die Möglichkeiten, sich einzubringen, sind ja groß. Nachbarschaftshilfe, Stadtentwicklung und das geht sogar auch in der Verkehrspolitik. Und die hat sich unsere Hamminkener Kollegin Christa Wolters-Tenbergen 2008 in Meerhoog angeschaut. Direkt bei den Bürgern. Denn die haben sich was einfallen lassen.
Da rollt er los. Pünktlich um 7.05 Uhr startet der Sprinterbus. Erstmal für die Schüler, die außerhalb wohnen, um in Hamminkeln City die Verbindung zu ihren Schulbussen zu bekommen. Dann geht es ab 8 Uhr im 2-Stunden-Takt weiter. Die Meerhooger sind mit dem neuen Angebot sehr zufrieden.
Ja, einmal dieser gute Service für ältere Leute oder überhaupt, um jetzt von einem Stadtteil ins andere zu kommen?
Ja, ich finde, das ist sehr schön und gut für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sie haben also die Möglichkeit, nach Hamminkeln zu den Ärzten rüberzufahren, ins Rathaus. Und ich denke mal, das ist ganz, ganz wichtig. Und sie haben keinen Führerschein und mit dem Bürgerbus erhoffen wir uns also einen großen Vorteil.
Ich bin alleine, ich bin seit ein paar Jahren Witwe und habe kein Auto und stehe am Campingplatz bei Schawach und freue mich ganz besonders, dass ich von keinem mehr abhängig bin und nicht extra nach Wesel muss mit dem Zug, wenn ich mal nach Bocholt fahren möchte. So kann ich dazusteigen und ich freue mich da riesig drauf.
Da kann man Freunde treffen, da muss man auch nicht immer fahren.
1,5 Jahre brauchte der Vorsitzende Johannes Peters für die Durchsetzung des Bürgerbusses mit Sicht- und fahrbaren Erfolg.
Die Idee als solche fand so viel Anklang bei der Bevölkerung, dass wir in rund 1,5 Jahren den Bürgerbus hier in Meerhoog installieren konnten. Unser Eins rannte überall offene Türen ein. Die Verwaltung, der Kreis, alle bereit waren, uns zu helfen und uns dafür die Gelder zur Verfügung zu stellen.
8 Personen haben in dem weißen Sprinterbus Platz. Eine große schwenkbare Glastüre ermöglicht den problemlosen Einstieg, auch für Rollstühle und Kinderwagen. Insgesamt kostet der Bus 65.000 Euro. Das Land Nordrhein-Westfalen hat 32.000 Euro dazugetan. Den Rest steuerten der Kreis Wesel und einige Sponsoren hinzu. Die NIAG hat die Beschaffung und die Betriebskonzession übernommen, die Stadt Hamminkeln die Bürgschaft. Aber Bürgermeister Holger Schlierf denkt da sehr positiv.
Wenn die Bürgerinnen und Bürger hier in Meerhoog den Bürgerbus kräftig nutzen, wird es überhaupt kein Kraftakt. Das ist nur ein Abfangen der Verluste. Wir rechnen mit Verlusten, aber mit jeder Nutzung des Busses verringert sich diese Bürgschaftslast.
Das dürfte bei dem Angebot kein Problem werden. Die Fahrpreise pendeln je nach Zone und Route zwischen 1,20 Euro und 2 Euro. Dabei geht es von Merhoog über Bergerfurt wieder über Merhoog nach Hamminkeln. Damit der Bus auch pünktlich fährt, sind 54 ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer unterwegs. Natürlich geht das nicht so hoppla, ich fahre jetzt. Da ist Motivation ganz wichtig und eine notwendige Ausbildung. Eine der Fahrerinnen ist Bernhilde Wellmann.
Also wir haben einmal eine ärztliche Untersuchung gehabt in Bocholt. Dann haben wir hier den Bus fahren müssen, also haben ihn genau erklärt bekommen und haben dann auch die Strecke abfahren müssen. Das ist nämlich ein Automatikbus und die meisten fahren ja Schaltwagen. Aber man kommt da ganz gut rein, aber man muss mit diesem Ein- und Aussteigen. Wir als Autofahrer, wir fahren ja immer meistens schön rechts ran. Und mit dem Bus muss man immer schön in der Mitte stehen bleiben, weil sonst die Tür, die schwenkt aus, die schrappt dann über den Bürgersteig. Und auch, dass die Leute dann immer noch einen Tritt haben, vom Bürgersteig gut einzutragen. Das war so eigentlich das, wo man immer so drauf achten muss. Ich denke, wir sind gut gerüstet.
Das denken wir auch. Also immer eine Reifenbreite Asphalt unter dem Bus und ein Schluck Treibstoff im Tank. Gute Fahrt, Bürgerbus Merhoog.
Bürgerfunk, Radio aus nächster Nähe.
Bye.
Bürgerfunk. So klingt der Abend.
Akustische Ausrufezeichen an diesem Sonntagabend Bonnie M. Bahama Mama. Der I-Punkt-Rückblick 30 Jahre Bürgerfunk. Vorhin haben wir gehört, was Bürger in ihrem Ort alles erreichen können, mit Eigeninitiative und als Gruppe. Der Bürgerbus in Meerhoog zum Beispiel für all diejenigen, die kein Auto mehr haben oder kein Auto mehr fahren, damit möglichst jeder noch mobil ist. So eine Initiative, die geht aber auch im Sport, als ganz großes Projekt, beim Weseler Turnverein zum Beispiel, wie Jürgen Knorr 2007 hier in der Sendung berichtete.
Michael Vesper ist bekanntlich auch NRW-Sportminister. Und in dieser Eigenschaft hat er am letzten Freitag die neue Leichtathletikhalle im Weseler Aue-Stadion eingeweiht. Na und, könnten Sie jetzt sagen, was ist das Besondere? Nun, das will ich Ihnen sagen. Diese Halle konnte nur durch die Initiative des Weseler Turnvereins, des WTV, und mittels vieler Sponsoren, das waren vorwiegend Weselerfirmen, Sparkasse und Volksbank, errichtet werden. Die Stadt stellte das Grundstück auf Erbpachtbasis. Alles andere mussten die Sportler selbst in die Hand nehmen. Ein weiteres Beispiel vom Bürgerengagement, was da Michael Vesper an einem Tag in Wesel präsentiert werden konnte. Dementsprechend fiel dann auch sein Lob für die Leichtathletikhalle aus.
Diese Leichtathletik-Trainingshalle, die wir heute hier eröffnet haben, ist sicherlich eine tolle Leistung des Weseler Turnvereins. Das in Eigenregie so auf die Beine zu stellen, das ist sicherlich vorbildlich und man kriegt richtig Lust, hier gleich loszulaufen.
Die Stadt Wesel kann stolz auf die neue Leichtathletikhalle sein, denn damit bietet der Weseler Turnverein rund 250 Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, auch bei schlechtem Wetter oder auch im Winter zu trainieren.
Und noch mehr, sie kann sich bei den nationalen und internationalen Meisterschaften in Wesel noch besser präsentieren. Vielleicht sogar mit Weseler Sprint oder Weitsprungassen. Immerhin wurden in Wesel schon 120 landes- und bundesweite, vor allem bedeutende Leichtathletikveranstaltungen durchgeführt. Fast fest etabliert ist hier auch das Springer-Meeting, welches auch in diesem Jahr wieder stattfinden wird. Ein Grund für den WTV, stolz auf das Geschaffene zu sein, meine ich. Besonders ist hier der unermüdliche Leichtathletik-Abteilungsleiter Manfred Frach zu nennen, der am Freitag ebenfalls professionell seinen Verein und die Halle vor prominentem Publikum präsentierte. Manfred Frach war sichtbar zufrieden und natürlich auch stolz auf das Gemeinschaftswerk.
Gut, also es ist schon ein Traum, dieses Projekt hier so eröffnen zu können mit dem Ministerpräsidenten. Das hat man nicht alle Tage.
Nun, an solch einem Tag kann man wohl auch mal einen Minister zum Ministerpräsidenten machen. Und der sagte dann, nicht nur Lesen und Schreiben oder Rechnen sei wichtig.
Für junge Menschen, für Schülerinnen und Schüler ist Sport mindestens genauso wichtig wie Rechnen, Schreiben und Lesen, weil das die Kreativität fördert, weil das den Kopf frei macht und weil das auch Selbstbewusstsein bringt. Und deswegen rate ich allen Eltern, lasst eure Kinder Sport treiben.
Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue, like him. Inside and outside, blew his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to. I'm blue, da-ba-dee-da-ba-dye, 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 da-ba-dee-da-ba-dye. I'm blue, da-ba-dee-da-ba-dye, 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 da-ba-dee-da-ba-dye.
haben den Eurodance groß gemacht, Eiffel 65 mit ihrer Hitsingle Blue aus dem Jahr 1999. Die Männer kommen übrigens aus Turin und nicht aus Paris. Man könnte ja meinen, Eiffel, Paris, nein, aus Turin, da kommen sie her. Das war er, der i-Punkt-Rückblick 30 Jahre Bürgerfunk, auch an diesem Sonntagabend. Zum Abschluss noch der Hinweis, dass es unsere Sendungen ab sofort auch als Podcast gibt. Auf nrvision.de. NRW, wie unser Bundesland, und dann Ision, I-S-I-O-N, NRVision. Klicken Sie gerne mal rein mit dem Stichwort I-Punkt. Verabschieden möchten wir uns mit einem Song von Gregor Meile. Das nennt man Glück. 2017 haben wir Gregor Meile am Weseler Tannenhäuschen getroffen, bei seinem Konzert, und ihn gefragt, ja, wie ist es denn für dich als gebürtiger Schwabe hier am Niederrhein in Wesel?
Ja, es ist sehr übersichtlich. Ne? Du kannst langfristig vorausschauend lange gucken. Das ist auch auf der Autobahn toll. Ne? Das ist auch vom Sicherheitsfaktor, so muss man es ja mal sehen. Es ist sehr nah an Holland und für mich auch sehr toll zu erreichen, weil ich wohne schon seit 15 Jahren in NRW in der Nähe von Düsseldorf, in so einem kleinen Dörfchen, und deswegen ist es natürlich toll für mich zum Erreichen. Also Wesel, ich war noch nicht in der Stadt, aber die Leute sind sehr, sehr entspannt, die feiern gern. Und ja, alles gut. Also wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre ich ein paar Tage früher gekommen, ne? Dass das hier so schön ist und zum Entspannen.
In diesem Sinne, tschüss und auf Wiederhören sagen Jürgen Knorr und Steffen Grüttchen.
Hand in Hand im Märchenland, am Ort der Fantasie. Im warmen Sand am Südseestrand, das haben wir sowas von verdient, uns ist egal. Wo all die Schurken bleiben, ob Aktienkurse steigen, vollkommene Leidenschaft, und seit oben wird die Luft schnell dünn. Doch sich aufzuregen über Hypothesen macht überhaupt keinen Sinn, uns ist egal. Lass die Leute reden, selbst wenn sie vorher nicht überlegen. Ich glaub, das nennt man Glück, denn es kommt alles zurück. Es ist Zeit zu leben, zurückzugeben, was zählt, ist der Augenblick. Wir sind gut gefahren, weil wir's gut bewahren, unser kleines Stück vom Glück, uns ist egal. Wir müssen nichts beweisen, können es uns doch leisten. Offensichtlich angekommen, zuversichtlich den Berg erklommen. Es kommt alles zurück, was man noch gibt. Ich glaub, das nennt man Glück. Es kommt alles zurück. Es kommt alles zurück. Ich glaub, wir sind das Schlimmste durch, weil wir es nie übertreiben, weil wir zusammen bleiben, verdammt dankbar dafür sind. Yeah. Wir sind durch harte Zeiten durch, es wird nicht immer so bleiben. Ich glaub, das nennt man Glück. Denn es kommt alles zurück. Oh yeah. Ich glaub, das nennt man Glück. Oh, denn es kommt alles
Bürgerfunk, mein Radio.
Saying in her sleep, oh, brother's got a date to keep, he can't hang around.
Our house,
it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed.
Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, in the middle of our street.
Something tells you that you've got to move
in the middle of our.
Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
To keep, he can't hang around. Our house.